So, herzlich willkommen beim allerersten und vermutlich vielleicht auch allerletzten Spielverlagerung der Auto-Podcast. Wir fahren gerade auf die Autobahn drauf, glaube ich.
Richtig.
Der Kollege Tobias sitzt neben mir am Steuer, deswegen mache ich die Anmoderation. Mein Name ist Martin Rafelt, sein Name ist Tobias Escher.
Guten Tag.
Guten Tag, sagt er. Wir sitzen im Auto, weil wir gerade kommen von der vom Grimme Online Award. Wir sind nämlich, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, ist es vielleicht einigen schon bekannt, wir sind nominiert für den Grimme Online Award in der Kategorie Bildung und Wissen, was uns natürlich total ehrt, dass wir jetzt eine Bildungseinrichtung auch sind und nicht nur Unterhaltung. Das war immer unser Traum. Und genau, deswegen dachten wir mal eben, wir machen zu diesem tollen Ereignis, machen wir mal eben Podcast im Auto.
Die Taktikanalyse der Pressekonferenz quasi, bei der wir gerade zugegen waren.
Genau, das war eine Pressekonferenz, wo eben die Nominierten für den Grimme Preis Online Award bekannt gegeben wurden. Und die Verleihung ist dann wann? 20. Juni, ne?
Irgendwann im Juni.
20. Juni, glaube ich, in Köln. Seid ihr alle recht herzlich eingeladen. Nee, Quatsch, sind, glaube ich, nicht mal wir komplett eingeladen. Egal. Jo. Thematisch haben wir uns jetzt noch nicht geeinigt. Wir haben uns erstmal nur gesagt, wir machen Autopodcast. Themen wären die Relegation, die vergangene Bundesliga-Saison, das Pokalfinale und Olli Kahns Frisur. Was machen wir zuerst?
Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Relegation an, oder?
Relegation finde ich gut. Ich habe lange kein Düsseldorf-Spiel mehr gesehen, leider Gottes. Und auch wenig von den vergangenen Köln-Spielen. Deswegen gebe ich direkt mal weiter. Wir sind, glaube ich, im Tunnel, deswegen versteht man uns eventuell jetzt schlechter. Aber wir machen trotzdem weiter. Wir kennen keine Grenzen und wir sind keine schönen Wetter-Podcaster.
Man muss aber auch nochmal dazu sagen, dass er so wenig Köln-Spiele gesehen hat, dass er nicht mal wusste, dass Köln abgestiegen ist und er hat der BSC in der Relegation.
Ich habe es schon wieder verkackt. Ich habe vor allem vor 5 Minuten schon den gleichen Fehler gemacht. Und irgendwie, dass wir gerade uns in Düsseldorf befinden, verwirrt mich total. Ich gönne Köln wohl irgendwie unterbewusst gerade den Nicht-Abstieg, deswegen, weil ich in Düsseldorf bin. Keine Ahnung, wie das zusammenpasst, aber daran muss es liegen. Ich entschuldige mich für meine Inkompetenz. Düsseldorf gegen Hertha.
Ja, also auf jeden Fall, ich habe das Spiel von Hertha am Wochenende gesehen. Ich habe auch die Wochen davor ein bisschen mir Hertha angeguckt. Und was sie taktisch an Problemen haben, das machen sie im Moment mit Kampfwett. Das ist so, jetzt ist so Phrasenschwein, aber wisst ihr wirklich, am Wochenende, da hatten sie insgesamt 29 Fouls. Allein in der ersten Halbzeit 19 Fouls. Da braucht Jürgen Löw Nationalmannschaft die ganze EM für und wird da nicht auf diesen Wert kommen. Also das war schon extrem, wie heiß die waren. Aber auf der anderen Seite auch, was mich bei Hertha BSC die ganze Saison überwundert, ist, dass sie 3 verschiedene Trainer hatten, mit Interimstrainer sogar 4, dass sie immer bei diesem 4-2-3-1-System bleiben, dass sie immer diese relativ reaktive Variante nehmen, dass da überhaupt keine überraschenden taktischen Varianten dabei sind. Das hat mich schon stark gewundert.
Womit wir dann auch gleich dabei wären, was man wohl von den Relegationsspielen taktisch erwarten kann. Düsseldorf spielt ja auch ein 4-4-2 normalerweise.
4-4-2, ja.
Mit großer Flügelfixierung eigentlich ähnliche Ausgangslage, oder?
Ja, mit der Unterschied, dass sie sind, beide Mannschaften sind relativ abhängig von den Individualspielern, mit dem Unterschied, dass es bei Düsseldorf die Außenspieler sind, Beister, und bei Hertha ist es tatsächlich Raphael, der als Zehner eigentlich das gesamte Spiel von denen macht, der, wo man auch die ganze Saison über gemerkt hat, wenn der nicht in Form ist, dann wird das einfach nichts. Und deswegen wird das, glaube ich, auch eher ein Krampf jetzt am Donnerstag, weil beide Teams zum einen total außer Form sind. Düsseldorf hat, glaube ich, in den letzten 10 Spielen 3 gewonnen und Hertha hat ja in der Rückrunde insgesamt 11 Punkte gemacht, womit das überhaupt ein Wunder ist, dass man damit noch die Relegation schafft. Deswegen denke ich, da wird kein Leckerbissen auf jeden Fall.
Solche Monologe hält der Kollege beim Autofahren. Beim Autofahren, meine lieben Freunde. Ich denke es, wenn ich kurz resümiere in meinem Kopf, könnte ich mir vorstellen, dass eventuell Düsseldorf leichte Vorteile hat. eben dadurch, dass sie sehr flügelfixiert spielen, sind sie eigentlich wenig konteranfällig. Die Sechser übernehmen nicht allzu viele Verantwortungsbereiche nach vorne. Deswegen dürfte es Rafael sehr schwer haben, Räume in Umschaltsituationen zu finden. Und von diesen Räumen lebt er ja sehr stark. Während Berlin nicht extrem gefestigt ist in Gegenkontersituationen. Also möglicherweise hat Düsseldorf da einen leichten taktischen Vorteil. Was denkst du?
Das sehe ich genauso, vor allen Dingen auch, weil die Außenpositionen sind bei Hertha nicht allzu toll besetzt nach hinten. Klar, Lell ist okay, aber es ist halt nichts, wo man da überragend, da haben sie einen Vorteil. Und das ist halt das, wo du einfach komplett zumachen musst gegen Düsseldorf. Und da wird es am Ende spannend sein, ob sie das hinbekommen. Aber es ist überhaupt ganz offen die Frage, wer von beiden Mannschaften das Spiel übernehmen wird. Das ist eine Frage, die ich noch gar nicht beantworten kann, weil das sind beides keine klassischen Ballbesitzteams, aber es ist auch beide jetzt nicht so klar Konterteams, dass sie auf jeden Fall hinten stehen werden. Das wird auch interessant sein, der Kampf um Ballbesitz.
Ja, das denke ich auch. Das wird auf jeden Fall dann wahrscheinlich auch über die zwei Spiele ein Duell, was sich entwickeln wird und was sehr von der Dynamik der Spiele leben wird, glaube ich. Und was auch sehr davon abhängig wird, in welcher Folge die Tore fallen. Also ich glaube, es werden Spiele sein, wo nach Toren große Änderungen passieren können.
Da kann ich nur zustimmen.
Danke. Also in der Hinsicht zwar zwei taktisch nicht überaus interessante Mannschaften, aber gerade aus dem Grund vielleicht und natürlich wegen der speziellen mentalen Situation, die eine Relegation immer ist, bestimmt taktisch auch interessante Spiele. Spätestens dann das Rückspiel sicherlich. Rückspiel zweite Halbzeit wird, glaube ich, für jeden interessant, für jeden Fußballfan, der auf spannenden Fußball steht.
Ja, auch gerade, also wir sind ja zwar Spielverlagerung, Taktik, aber wenn man jetzt ins Mentale guckt, war wirklich am Wochenende zu erkennen, das habe ich ja vorhin schon erwähnt, dass Berlin total heiß war, dass Otto da wahrscheinlich alle Register hinter den Kulissen gezogen hat, die Jungs nochmal zu motivieren, was ja auch eigentlich der Grund ist, warum sie ihn geholt haben. Taktisch scheint er nicht viel zu machen. Das scheint alles René Tretschok und seine Kollegen zu machen. Deswegen wird das auch spannend sein, gerade weil Düsseldorf auch nicht mit dem höchsten Selbstbewusstsein kommt. Also die haben ja eigentlich doch ein bisschen Glück gehabt sogar schon am Wochenende jetzt mit der roten Karte auch noch und haben es halt nicht gut ausgespielt, einfach die Überzahl. Haben halt auch das 2-2, das hätte auch anders ausgehen können, so sagen wir mal so. Deswegen auch da wieder leichte Vorteile für Berlin.
Und Berlin hat sicherlich auch den Vorteil, dass sie vom 17. Platz kommen. So, wenn sie jetzt irgendwie die ganze Rückrunde lang auf Platz 15 tendiert hätten und jetzt plötzlich mit dem Szenario Relegation konfrontiert wären, dann wäre es, glaube ich, dann wäre es diese Verlustsituation. Da hätten sie Angst davor, die Liga zu verlieren. Jetzt, da sie in letzter Sekunde vom 17. Platz gesprungen sind, ist es, glaube ich, mental eher eine Gewinnsituation. Sie hoffen in letzter Sekunde noch den Klassenerhalt doch noch zu holen. Und es geht nicht so sehr darum, die Klassen zu verlieren.
Genau wie letzte Saison bei Gladbach. Genau so würde ich das sagen.
Ja, genau. Ähnliche Situation. Und damals hat es ja für Gladbach auch gut funktioniert. Wobei Gladbach natürlich viel mehr als Berlin auch im taktischen Aufschwung war, muss man auch sagen. Aber wenn man sich in Erinnerung ruft, wie damals das Hinspiel ausging, dass Gladbach in der allerletzten Aktion, wo Bochum schon abschaltet, weil sie denken, das Spiel ist vorbei, und Gladbach wirft nochmal ein und drückt nochmal ein Tor rein, das ist dann natürlich auch eine Frage der Einstellung einfach, der Konsequenz, wie konsequent man mental rangeht.
Jo. Ja, Fazit, wenn das Spiel vor 4 Wochen stattgefunden hätte, würde ich jetzt auf Düsseldorf tippen. So tippe ich darauf, dass Berlin das noch knapp schaffen könnte.
Ja, ich denke, ich sehe das doch im Wesentlichen ähnlich. Aber es ist, glaube ich, nah an einer 50-50-Situation, kann man, glaube ich, sagen. So, nächstes Thema. Du entscheidest.
Ich weiß gar nicht, was hatten wir noch auf der Agenda?
Wir könnten über das Pokalfinale reden. Ich fahre nach Berlin tatsächlich. Ich freue mich drauf. Das dritte Duell Dortmund-Bayern, das wohl das taktisch interessanteste wird, womöglich dieser Saison. Auch weil jetzt wirklich beiden Teams geht es richtig gut. Dortmund ist ja zum Saisonende nochmal richtig stark geworden. Eine unglaublich gute Halbzeit gegen Freiburg gespielt in der ersten Halbzeit und auch gegen Kaiserslautern gute Ansätze gehabt und ein ganz starkes Spiel gegen Gladbach gemacht. Gündogan ist so stark wie nie in der Saison und das ist ein ganz wichtiger Baustein. während bei Bayern das erste Mal ein fitter Schweinsteiger am Start ist. In beiden Spielen gegen Dortmund war er nicht fit. Und gleichzeitig spielt Bayern das erste Mal deswegen auch in der Ordnung mit Groß als Zehner, was schwerer ausrechenbar ist, was flexibler ist und was deswegen eine ganz neue Note reinbringt zu den letzten vier Duellen, die Dortmund alle gewonnen hat, wo aber immer Müller als Zehner war und deswegen die Sechser eine klarere Aufteilung hatten. Jetzt werden die Sechser flexibler und das, was Bayerns großes Problem war, dass sie die Sechser nicht angespielen konnten, weil die Passwege ständig zu war, dieses Problem wird jetzt dadurch sicherlich entzerrt und dadurch wird es taktisch nochmal eine ganz andere Hausmarke, glaube ich. Was meinst du?
Ich habe da gerade gar keine Meinung, sondern eine Gegenfrage an dich als Dortmund-Experten. Wie könnte Dortmund denn darauf kontern, wenn das, was du gerade angesprochen hast?
Es ist eine schwierige Frage, weil Dortmund, ich kann mir vorstellen, dass sie gar nicht drauf kontern müssen, tatsächlich. Das Ding ist, dass Dortmund auf solche Verschiebungen oft sehr flexibel reagieren kann, dadurch, dass sie... Also sie haben da eine sehr gute Balance eigentlich zwischen Raumorientierung und Mannorientierung. Gerade wenn zum Beispiel ein Sechser zurückfällt, dann spielen sie ein bisschen mannorientierter und pressen dann anders gegen die drei Innenverteidiger dann. Und die Sechser können sehr situativ rausrücken und können dann diese Räume, die zwischen offensivem Mittelfeld und Abwehrkette des Gegners entstehen, können die sehr situativ attackieren. Deswegen hat Dortmund ein gutes System, um darauf zu reagieren. Ja, es wird sicherlich interessant sein, ob spezielle Anordnungen zu erkennen sind, ob vielleicht zum Beispiel, ob ein Kehl einen großen Manndeckung nimmt oder sich verstärkt an ihm orientiert, das wäre zum Beispiel eine Variante. Und wie Kagawa agiert, ob er... Wie er mit Schweinsteiger umgeht. Wahrscheinlich wird der Schweinsteiger links spielen und Kagawa spielt auch meistens im Pressing ein bisschen rechtsseitig. Also die werden in ähnlichen Räumen agieren und es wird interessant sein, wie Kagawa da auf Schweinsteigers Bewegungen reagiert, ob er die sehr stark mitgeht oder ob er sich eher auf die Passwege zwischen den Innenverteidigern und vielleicht den Mittelfeldspielern, den vorderen Mittelfeldspielern konzentriert.
Ja, ich habe jetzt gerade gar nichts weiter hinzuzufügen. Gibt es ein Thema, das du noch anschneiden würdest?
Ja, also...
Konkrete Frage.
Ja, eine Frage wäre sicherlich, ob Götze spielt. Das würde ich jetzt einfach mal anhand des Freiburg-Spiels mit Nein beantworten, weil Kuba wieder saustark war, weil auch Perisic in sehr guter Form ist und natürlich Großkreuz mit seinen Defensivqualitäten gegen Bayern immer wahnsinnig wichtig ist. Deswegen denke ich schon, dass wieder Großkreuz und Kuba anfangen, weil sich das auch einfach bewährt hat und dieses Mittelfeld mit den beiden als Außen im Pressing extrem gute Leistungen gebracht hat, die wohl gerade, weil Bayern natürlich jetzt auch offensiv gefährlich ist, die wohl gerade deswegen nicht, das wird deswegen nicht aufgelöst werden, glaube ich. Denkst du, dass Bayern sich vielleicht noch was überlegt, gerade wegen den Flügelspielern vielleicht, ob die besser ins Spiel zu bringen?
Ich glaube da nicht. Also ich denke, Robben, Ribéry wird so spielen wie immer. Also was zwei Positionen, die mir noch eine Frage stellen, im Hinblick auch aufs Champions-League-Finale, ob man da tatsächlich dann mit Alaba und hinten drin Bart Stuber, wer ist dann eigentlich neben Bart Stuber dann?
Boateng,
ja, stimmt. Aber Bart Stuber und Alaba gesperrt sind, aber jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass man da nicht die beste Elf draufschickt. Ich bin gerade so geistig am Rotieren. Ich denke, dass wir von Bayern da, außerdem, was du vorhin angesprochen hast mit dem Mittelfeld, dass wir da keine Überraschung zu erwarten haben. Also wohl Alaba, Bart Stuber, Boateng, Lahm hinten.
Ja, das denke ich auch. Also ich glaube schon, dass die Bayern gerade wegen den vier verlorenen Duellen zuletzt gegen Dortmund das schon als Prestigeduell sehen und deswegen auf jeden Fall keine Experimente wagen und irgendwie Contento links aufstellen, um schon mal aufs Champions-League-Finale vorbereitet zu sein oder so. Was aber in dem Kontext eine andere spannende Frage ist, ist natürlich wiederum die mentale Situation, weil ich dachte mir so nach dem letzten Liga-Duell, okay, wenn wir jetzt nochmal auf die, also ich aus meiner Sicht als BVB-Fan, wenn wir jetzt nochmal auf die im Pokalfinale treffen, und die haben jetzt viermal verloren gegen uns, sage ich mal so. dann ist Bayern natürlich maximal aufgestachelt. Also das ist dann Bayern in Hochform und Bayern ist gerade in diesen Spielen, wo es um alles geht, eben nochmal besonders gut, während Dortmund gerade in normalen Spielen glänzt. Das ist wahrscheinlich der wesentliche Unterschied, warum Dortmund in der Champions League schlechter abgeschnitten hat als in der Liga und Bayern eher in der Champions League und in der Liga nicht so geglänzt hat, glaube ich. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen verschoben durch das Champions League-Finale. Also ich glaube, das Champions League-Finale spielt Dortmund einfach von der vom Mentalen her in die Karten, weil natürlich, also diese Phrase, dass Bayern mit dem Kopf schon im Champions League-Finale ist, die halte ich für ein bisschen blödsinnig, aber einfach die Priorität des Spiels, des Pokalfinales sinkt dadurch. Es ist nicht das letzte große Highlight, sondern es ist das Highlight vor dem letzten großen Highlight. Und das ist natürlich mental eine andere Ausgangslage.
Gerade für den Trainer zu motivieren, denke ich. Also Jürgen Klopp wird das ganz einfach haben, dass seine Jungs voll zu motivieren. Der kann sagen, ihr könntet die ersten Dortmunder Spieler jemals werden, die ein Double holen. Das ist immer noch so eine ganz einfache Art der Motivieren. Kann nochmal alles rausholen zum Saisonende. Er kann nochmal sagen, so, danach könnt ihr in Urlaub fahren, jetzt gehen wir nochmal alles. Und das ist ja auch immer so eine Sache, wenn du als Trainer dann wirklich zu viel Motivation rausholst, dann verbrauchst du dich auch. So. Um das so zu sagen. Und das ist dann, sehe ich dann problematisch bei
Heinkes.
Ich muss jetzt mal gerade auf die Straße achten.
Er muss auf die Straße achten, ne?
Weil ich mich gerade verfahren habe, glaube ich.
Ach ja, unsere Podcast-Qualität leidet nun doch an unserer navigatorischen an unseren navigatorischen Qualitäten.
So, jetzt geht's weiter hier, ich bin bereit.
Okay, es geht weiter. Wir hatten das Pokalfinale gerade abgehakt, oder?
Soweit schon. Also wir hatten ja das Mentale angesprochen. Ja, also ich sehe wirklich leichte Vorteile für Dortmund jetzt im Ende. Alles in allem nicht nur taktisch, weil sie halt schon zweimal die Saison gezeigt haben, dass sie es taktisch können gegen Bayern, sondern auch mental, haben wir auch gerade schon abgehandelt.
Ja, aber ich denke, mental wird es, also ich würde es nicht so sehen, dass Dortmund einen riesigen mentalen Vorsprung hat, sondern ich denke, die Bayern werden schon auf jeden Fall auch heiß sein und es ist nur so, dass durch das Champions League-Finale, denke ich, auch Bayern keinen Vorteil mehr hat, sondern es wird in allerlei Hinsicht, in taktischer, personeller Hinsicht, was die Ausgangslage betrifft, in jeder Hinsicht wird es einfach ein fußballerischer Total-Clash werden auf absolutem Niveau. Und ich muss sagen, sowohl als neutraler Fan von Fußball, von taktisch hochwertigem Fußball, als auch in meiner Funktion als BVB-Fan freue ich mich wie Sau auf dieses Spiel.
Dito.
Dann, 20 Minuten rum, dann können wir noch ein bisschen was machen. Was haben wir noch? Wir könnten eine Bundesliga-Rückschau machen, wir könnten darüber reden, warum Paris Kader nicht Meister wird. Ach, Kader, genau, EM-Kader ist berufen. Yay! Auch spannend. Du zuerst.
Ja, das, was mich ein bisschen geärgert hat die letzten Tage, war die Schlagzeilen in den Nachrichten, wo ganz dick immer stand, dass Helmes nicht nominiert ist, so als ob das so eine Sensation wäre. Auf der anderen Seite muss man wirklich mal gucken. Als Nationaltrainer hast du das große Problem, dass du deine Spieler nicht allzu oft und auch nicht allzu lange beieinander hast. Jetzt war Patrick Helmes seit 2 Jahren nicht mehr bei der Nationalmannschaft dabei, einfach. Und das sind auch da viele Schulungen gemacht worden, viel im taktischen Bereich gemacht worden, viele Besprechungen und er ist da einfach nicht so drin im Moment. Er hat natürlich eine tolle Form. Auf der anderen Seite, Kakao war wirklich seit Löws Amtsantritt immer dabei und der weiß auch genau, was Löw will. Und ich denke, das ist einfacher für ihn. Und deswegen ist es halt immer so der Spagat. Natürlich, die Leute wollen, dass man immer die formstärksten Spieler nimmt, aber die formstärksten Spieler ergeben nicht immer die beste Mannschaft. Und dem hat Löw, glaube ich, auch Rechnung getragen in dieser Nominierung.
Das ist ja die Debatte, die nach jeder Nominierung und insbesondere nach jeder Löw-Nominierung aufkommt, dass alle Leute immer die stärksten Spieler fordern. Aber ich glaube, es gibt genug Beispiele in der Historie von großen Turnieren, die gezeigt haben, dass das einfach auch nicht die richtige Art und Weise ist. Und ich bin immer ein großer Verfechter von Löws Praxis, auch wenn ich aus meiner Sicht nicht jede Nominierung teile. aber ich finde seine Nominierungen immer nachvollziehbar, wenn man sich damit auseinandersetzt, was Löw denn will. Also im Fall Helmes ist es auch so, Helmes ist ein schneller Abschlussspieler. Schneller Abschlussspieler, ich habe Podolski und Gomez im Kader. Was will ich mit Helmes mit noch einem? So, Kakao ist ein anderer Spielertyp. Er kommt mehr über den Distanzschuss, er kommt mehr übers Dribbling. Er hat zum Beispiel gegen Polen war das, glaube ich, wo er eingewechselt wurde und trifft, vom linken Flügel. Kakao wird auf dem linken Flügel gebracht. Helmes wird nicht auf dem linken Flügel spielen. Das ist nicht sein Spiel. So, deswegen ist es einfach auch von der Art und Weise her, wie man die Spieler einsetzen kann, ist es einfach ein Unterschied. Und ich darf nicht, wenn ich Helmes mit Kakao vergleiche, darf ich mir nicht darüber Gedanken machen, nicht nur darüber Gedanken machen, welche Leistung sie gezeigt haben, sondern ich muss mir auch darüber Gedanken machen, ob ich diese Leistung in meinem Kader noch brauche, diese Art von Leistung, welche Art von Leistung es überhaupt war und was ich davon nutzen kann für die Mannschaft, die ich schon habe. Denn die DFB-Elf spielt ja zum Beispiel vollkommen anderen Fußball als Wolfsburg.
Ja, also da hatte ich auch bei uns einen schönen Kommentar gesehen, ich weiß gar nicht, von wem er war. Ein Bundestrainer hat sich nicht daran zu orientieren, wie die Leistung eines Spielers war, sondern wie sie sein wird.
Ja, genau. Und genau das ist, glaube ich, das Leistungsprinzip. Das wird ja oft so gerne gegen Löw verwendet, dass gesagt wird, ja, er sagt immer Leistungsprinzip und dann kommen nicht die, die beste Leistung abgerufen haben, aber genau das ist ja nicht das Kriterium, sondern Leistungsprinzip heißt, es geht einfach darum, was die höchste Leistung verspricht, so aus Sicht des Trainers und eben nicht darum, um personelle Sympathien oder so, sondern es geht einfach, es geht nur um die sportliche Leistungsfähigkeit der Mannschaft. Das ist Leistungsprinzip, glaube ich, und das ist damit gemeint.
Ganz genau. Wo wir jetzt noch vielleicht darauf eingehen könnten, was ich auch mal dich fragen könnte, was hältst du davon, dass so relativ wenig Abwehrspieler nominiert sind? Das ist mir doch ins Auge gestochen.
Ja, das hat mich auch gewundert. Ich hätte schon gedacht, dass zumindest dann drei gelernte Außenverteidiger nominiert werden, zumal Aogo ja die gesamte Qualifikationsphase lang eine gute Rolle gespielt hat, Schmelzer vorgezogen war und dann jetzt auf einmal nicht mal die Aussicht bekommt, nominiert zu werden. Das fand ich schon seltsam. Allerdings hat Aogo, der ja der Hauptkandidat gewesen wäre, der hat einfach natürlich zu verschiedenen Gelegenheiten nicht die nötige Bereitschaft gezeigt, fand ich auch. Also zum Beispiel gab es Gegentore in der Nationalelf, wo Aogo einfach einen Lauf des Gegenspielers nicht mitgeht. Also wo er, also ab den taktischen Fehler den taktischen Fehler vom Spiel gegen Frankreich mal außen vor. Aber ich weiß nicht mehr, gegen wen es war, aber es gab auch ein, zwei Dinger, die fallen, weil Aogo einen Lauf einfach nicht mitgeht. Und ich weiß nicht, wenn ich Alternativen hätte und ich habe einen Spieler, bei dem sowas passiert, da würde ich nicht riskieren, den in den WM, in der EM mitzunehmen. Weil das ist so grundlegende Qualität, die dann abgeht. Und deswegen glaube ich, hat sich Löw auch dagegen entschieden, Aogo mitzunehmen. Und viel mehr haben sich nicht angeboten, denke ich. Deswegen hat er sich einfach dann für Boateng Hövedes als Außenverteidiger entschieden, die das immer gut, solide gelöst haben, die insbesondere defensiv sehr stark sind und die deswegen auch als Gegenpart zu Lahm ganz gut funktionieren, wenn Schmelzer nicht spielen sollte.
Ja, wobei bei Aogo, glaube ich, noch das Leistungsprinzip ein bisschen reinkommt. Also das, was wir gerade eigentlich ausgeschlossen haben, geht natürlich in die andere Richtung. Manchmal schon, wenn jemand in der Bundesliga zeigt, dass er außer Form ist, was er war in den letzten Wochen, da hat er wirklich nicht seine besten Leistungen gezeigt, dass man dann wirklich sagt, sich die Frage stellt, kriege ich ihn auf das Niveau bis zur EM, das ich haben will? Und dann mich frage, ob die Nominierung lohnt. Das hat bei Aogo zum Beispiel Nein gesagt. Bei Schürrle hat er zum Beispiel gesagt, okay, der hat vielleicht eine schlechte Saison gespielt, aber er hat es ja auch in einem Interview mit der Süddeutschen, glaube ich, gesagt.
Ja.
Ein, zwei taktische Anpassungen und ich habe den Schürrle wieder da, wo ich ihn haben möchte. Also.
Ja, das ist, denke ich, auch, das fand ich eine sehr interessante Äußerung, die was belegt, was ja schon seit Jahren gerätselt wird, warum zum Beispiel Klose und Podolski in der Nationalmannschaft auf einmal extrem aufblühten, wenn sie im Verein nicht gut gespielt haben. Das hat Löw jetzt angedeutet, als er gesagt hat, Ich will dem Vereinstrainer nicht zu nahe treten, aber ich weiß, wie man die Spieler zum Funktionieren bringt. Ich weiß, wie ich einen Schürrle einsetzen muss, damit er seine Qualitäten ausspielen kann. Und das ist auch etwas, was der neutrale Zuschauer von außen natürlich überhaupt nicht nachvollziehen kann und was er überhaupt nicht sehen kann, was man aber dem Bundestrainer zugestehen muss, dass einfach diese Überlegungen reinspielen. Deswegen sollte man, wenn man die Nominierungspraxis kritisiert, sollte man sowas einfach unbedingt im Hinterkopf haben, dass der Bundestrainer, dass Spieler unter dem Bundestrainer anders spielen und deswegen vielleicht besser spielen oder schlechter spielen als unter ihrem Vereinstrainer.
Genau.
Ach so, Castro ist natürlich noch ein Thema in dem Kontext, der flexibel einsetzbar ist, der auch natürlich eine Position, die es im Löw-System nicht so gibt, aber die es vielleicht in verschiedenen Spielen vielleicht gezwungenermaßen geben könnte. Also einen etwas flexibleren Mittelfeldspieler, der zwischen Zentrum und Außen pendelt. Das kann Castro ganz gut, und also richtig gut. Und Außenverteidiger ist auch ein richtig guter eigentlich. Der ist ein Spieler, der ja seit Jahren diskutiert wird. Da würde mich mal interessieren, was Löw dazu sagt, wie er das begründet, dass er den nicht mitnimmt. Also das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Sowas ist natürlich jetzt nicht als Vorwurf gegen Löw zu werten, denn ich bin mir sicher, dass seine Gründe, ich hätte es dann natürlich gerne, dass Leute, die ihn interviewen, ihn mal nach den konkreten Gründen fragen.
Ja gut, das wird er wahrscheinlich gefragt, dann redet er sich raus. Was ja auch wieder, kann ich wieder auf den Anfangspunkt zu Helmes mit zurückkommen, wenn du Spieler hast, die auf einem relativ ähnlichen Niveau sind, und dann hast du einen Spieler, der hat noch nie eine Nationalmannschaftsschulung mitgemacht, der hat noch nie irgendwie eine taktische Einheit unter Löw mitgemacht, dann hast du auf der anderen Seite Spieler, die haben das schon mitgemacht, die sind vielleicht nicht in Topform. Das ist ja auch, kannst du ja auch ein Beispiel, muss ja nicht Castro nehmen, Toni Janschke, der kann Sechser spielen, der kann Außenverteidiger spielen, hat eine tolle Saison gespielt, aber auch hier wieder die Frage, ja, klar, natürlich, gut in Form, hat eine gute Saison gespielt, aber passt.
Aber ich finde, Janschke ist ein anderer Typ als Castro. Janschke hat weniger Erfahrung als Castro, ist ein deutlich begrenzterer Spielertyp als Castro, finde ich. Das ist sowas, worüber ich mich seit Mitte der Saison amüsiere, dass er die konstantesten Noten kriegt. Er ist einfach mega zuverlässig. Er weiß genau, was er kann und was er nicht kann, und ist unfassbar solide und zuverlässig, aber er macht nichts Besonderes. Und das ist vielleicht nicht gut genug fürs Nationalteam. Das kann ich nachvollziehen. Aber ist Castro da nicht schon einer mit mehr Luft nach oben?
Nee, vor allen Dingen, den Unterschied sehe ich jetzt natürlich auf dem Vereinsebene schon. Aber in der Nationalmannschaft, da kann ja der Castro genauso nur die Sechs- und die Außenverteidigerposition spielen. Also ich würde ihn ja nicht Außenstürmer im Löw-System.
Aber es geht mir darum, wie er die spielt. Also Janschke zeigt ja zum Beispiel, Janschke zeigt keine Dribblings weiter. So, Janschke zeigt keine phänomenalen Pässe. Janschke spielt Sicherheitspässe. Castro kann andere Sachen. Janschke gewinnt auch keine über extrem guten Zweikämpfe. Er hat ein taktisch sehr gutes Zweikampfverhalten, aber er kann nicht 1-gegen-1-Situationen überragend lösen. Sowas kann zum Beispiel Castro besser, glaube ich.
Ich finde immer, Castro wird so ein bisschen überbewertet manchmal, weil er kann vieles. Er kann eigentlich alles gut, aber er kann auch nichts richtig, wo man jetzt sagen muss. Das war der Artikel von unserem Kollegen Philipp. Da hat er da genau gesagt, dass du einmal polyvalente Spieler brauchst, also Spieler, die mehrere Positionen spielen können, und Spezialisten. Und ich sehe einfach bei Castro das Spezialisten. Ich sehe einerseits nicht den Grund, warum er als Polyvalenter kommen soll. Da hast du andere Kandidaten, die es besser können. Und auf der anderen Seite sehe ich nicht, warum er als Spezialist kommen soll. Der Kaffee kann er nichts besonders gut. Also der kann, ja klar, er kann Dribblings, ja klar, er kann gut Zweikampf, aber er ist ein guter Passspieler, aber er ist halt nicht so überragend.
Das kann ja, das stimmt, das ist ein gutes Argument. Das denke ich, könnte eine Begründung sein, warum Castro immer so ein bisschen im Fahrtwasser versickert. So. Da, wie gesagt, da würde mich mal Löws Äußerung zu interessieren. Kann schon sein, dass er so immer im Windschatten lauert, aber einfach nicht zum Zug kommt, weil er nicht das richtige Anforderungsprofil hat. Und im Defensiven sind Boateng und Hövedes besser. Offensiv ist er nicht gut genug, um es auszugleichen vielleicht. Ja, das kann schon sein.
Das war's von meiner Seite zu dem Thema.
Ja, ansonsten Nominierungen. Die Frage ist sicherlich, wer könnte rausfallen? Ich denke, natürlich einer der Torhüter. Dann sind wir im Mittelfeld sehr stark überbesetzt. Da denke ich, dass nicht beide Benders mitkommen. Ich denke, er hat jetzt beide eingeladen, weil Sven schon etwas eher eingeladen wurde und eigentlich ein bisschen Vorsprung hat. Normalerweise, ich glaube, nach den jüngsten Leistungen Sven saß meistens nur auf der Bank, war nicht in Topform. Lars hat trotz seiner Verletzung weiterhin, als er zurückkam, direkt richtig gute Leistung gebracht. Und normalerweise, wenn es zwei ganz unterschiedliche Spieler wären, also wenn die genetisch nicht identisch wären, dann hätte er wahrscheinlich einfach Lars Bender genommen, aber ich glaube, die sind sich so ähnlich und Sven hat es eigentlich, glaube ich, auf seine Sicht einfach verdient, dass beide mitkommen, aber ich denke, einer von beiden wird gehen und nach der normalen Form wird wahrscheinlich Sven Bender dann gehen, oder?
Ich glaube, entweder beide oder keiner, weil auf der einen Seite würde ich nicht sagen, dass sie beide gleiche Spielertypen sind.
Nicht ganz, aber sehr ähnlich natürlich, ne?
Ja, aber auch nicht mal so, weil der Sven ist noch taktisch stärker, der ist noch besser, was das Schließen von Räumen zum Beispiel angeht, was sein Verhalten angeht. Und Lars ist noch...
Antizipation ist Sven überragend, das kann Lars nicht auf dem gleichen Niveau.
Genau, dafür ist aber Lars noch, hat noch eine Spritzigkeit, bringt er mit. Ein Überraschungsvermögen auch, dass er mal weiter nach vorne geht, halt ein bisschen mehr Flexibilität.
Vorstöße.
Ja, und ich glaube halt, dass du beide gebrauchen kannst in bestimmten Spielsituationen und dass jetzt auch viel auf die Form ankommt, weil ich glaube, beide haben nicht die beste Form, beide waren lange verletzt, auch wenn du gesagt hast, dass Lars war wieder gute Form gekommen, aber war auch nicht ganz auf dem Niveau, das er im Winter hatte. Und da kann ich mir vorstellen, dass es sein kann, dass beide gestrichen werden.
Anderes Argument, was mir gestern, da fiel mir noch ein, dass eventuell Sven den Vorteil haben könnte, dass er dass Lars ein bisschen Khedira ähnlicher ist. Ja, Lars ist eher der vertikalere Typ, geht mehr nach vorne und einen Khedira haben wir ja schon. Deswegen, Khedira groß ist meiner Meinung nach eine Paarung, die nicht so perfekt passt. Khedira Schweinsteiger passt gut. Also Lars würde gut zu Schweinsteiger passen, da haben wir aber schon Khedira und das kann Groß auch. Sven wiederum wäre ein guter Partner für Groß, wenn Schweinsteiger ausfällt. Das kann, also ich könnte mir vorstellen, dass Schweinsteiger Khedira gesetzt sind, Schweinsteiger ausfällt und als Ersatz Groß Sven Bender kommen. Ich glaube, das wäre eine gute Paarung, die eine etwas andere Dynamik reinbringen würde, aber die vielleicht besser funktionieren würde als Groß Khedira. Und diesen Vorteil einer neuen Konstellation, den sehe ich bei Lars nicht so.
Das wird mir jetzt ein bisschen zu theoretisch. Ich bin ja immer der Vollpragmatiker. Weil ich glaube, egal, wenn beide, selbst wenn beide mitkommen, die werden kaum bis keine Einsatzzeit bekommen. Also es sind ja eher Ergänzungsspieler jetzt und deswegen ist das jetzt sehr weit gedacht.
Ja, das stimmt natürlich, aber gerade über die Eventualität muss man dann ja auch sprechen, wenn man da, also wir reden ja über die dann, wir reden ja nun mal über die Plätze 20 bis 27, deshalb ja, helfen uns nur solche zusammengekratzten Argumente am Ende. Aber ja, ich denke auch Form wird sicherlich mitentscheidend sein. Ansonsten Streichkandidaten ist sicherlich Traxler ist wahrscheinlich zum Erfahrung holen. Ich fand die Saison jetzt nicht so arg stark, dass er irgendwie also ich glaube, er kann keinen Mehrwert bieten zu Reus oder Schürrle, deswegen glaube ich nicht, dass er dabei bleibt.
Ja, also ja, klar, aber dann haben wir es eigentlich schon fast mit Streichkandidaten, weil ein Tor wird dann noch gestrichen. Also sind
wie viel müssen wir streichen?
Ich glaube, er muss auf 23 runter. Wir sind doch 27, oder?
Ja, also müssen wir 4. Also wahrscheinlich, sagen wir, ein Bender, ein Draxler und ein Torwart. Dann bleibt noch einer. Wird
ich habe ja beide Bender gesagt,
wird,
zum Beispiel.
Ja, gut. Wird Kakao gehen?
Nein, der hat ja nur 3 Stürmer. Also.
Aber Podolski und Müller können doch auch Stürmer. Reus auch, Schürrle auch.
Ja, aber die hat er ja nicht in seiner Stürmerposition in seinem System eingeplant. Also das Kakao.
Hat er nicht? Hat er Podolski nicht als Stürmer drin?
Nee, das ist ja links. Also Podolski ist doch links.
Ja, aber das kann er auch Schürrle. Perfekt. Also kann nicht Schürrle links und Podolski vorne?
Nee, das glaube ich wirklich nicht. Also das glaube ich wirklich nicht, weil er wirklich immer betont hat, dass er Podolski und auch Schürrle und auch Reus, dass er die alle nicht als klassische Stürmer sieht in seinem System. Und schon gar nicht in einem Einstürmersystem. Und das kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass er da Kakao streicht, weil er hat ja nur 3 Stürmer und er hat ja extra bei dieser Pressekonferenz, die ich mir angeguckt habe, hat er nur extra die Qualitäten von Kakao hervorgehoben, dass wenn du hinten liegst und da vorne der Gegner sich hinten reinstellt und du brauchst ein bisschen Platz, du brauchst einen Spieler, der auf engen Raum kombinieren kann, dass du dann Kakao bringen kannst. Und das wird er sich nicht nehmen lassen.
Okay, das ist interessant. Die Pressekonferenz hatte ich nicht gesehen. Das ist natürlich ein Faktor. Dann wird es natürlich interessant, wenn er noch streicht. Dann müssen Khedira, Groß, Özil, Schweinsteiger werden natürlich nicht gehen, denke ich mal. Da können wir uns festlegen. Gerade wenn du sagst, dass beide Benders bleiben, dann hätten wir noch drei Plätze, die gestrichen werden müssen. Sicherlich nicht einer der wenigen Verteidiger. Also welches Vierteldutzend Flügelspieler sollen denn dann gehen?
Na, warte mal, zwei Plätze haben wir. Also Draxler haben wir sonst relativ stark beide auf geeinigt und
oh, ja.
Ein Torhüter.
Ja, habe ich verrafft. Ja.
Weil er wird also, keine vier Torhüter mitnehmen.
Okay, werden Schürrle oder Reus gehen?
Nee, ich habe noch einen anderen Kandidaten, den ich gerade nochmal reinbringen wollte. Schürrle, Reus, nee, glaube ich nicht, weil er, wie gesagt, er hat selber gesagt, er weiß bei Schürrle, weiß er genau, was er machen will. Den gehe ich fest davon aus, dass er dabei ist. Und auch Reus kann er nicht nach Hause schicken eigentlich nach dieser Saison. Die sind ja auch, die sind beide auf Flügel gebraucht. Wenn ich aber
wirklich... Naja, aber wir haben da ja Podolski, Müller, Schürrle, Reus, Götze, eventuell Özil, eventuell Groß, das sind schon viele. Ach, Gündogan ist ja noch dabei. Wird ja, Gündogan bleiben? Flügel.
Ja, Gündogan wird bleiben.
Das denke ich auch. Ist ja eigentlich, hatten wir als Überraschungskandidaten drin, war sicherlich die geringste Überraschung, die auftreten konnte. Und ich denke, der ist sicherlich ein Typ, der in vielen Situationen noch interessant sein kann.
Ja, darf ich jetzt endlich meinen Punkt kommen, den ich noch aussortieren will?
Nämlich. Ja.
Nämlich, das wird ganz vergessen, aber ich glaube, dass Mertesacker ein heißer Kandidat für aussortieren ist.
Ach stimmt, ja, habe ich gestern auch gesagt, habe ich schon wieder vergessen.
Nicht wegen Leistung, sondern einfach, weil er noch nicht fit ist. Also es ist ja eher ein Test, dass er mitkommt jetzt. Also das ist, der hat noch kein Ligaspiel gemacht, der darf auch extra früher los von seinem Verein, weil er halt nicht gebraucht wird, weil er nicht fit war. Und da kann es halt wirklich sein, dass man dann nach zwei Wochen feststellt, hey, das wird leider nichts und da können wir auch nichts mit anfangen. So. Und dann, das kann schon ein Streichkandidat sein im Verein.
Ja, das stimmt. Das kann ich mir auch vorstellen. Gerade, da sind wir natürlich auch sehr gut aufgestellt. Da sind natürlich Boateng und Hövedes, sind da natürlich sehr wertvolle Spieler, weil sie eben Außenverteidiger und Innenverteidiger spielen können. Da sind wir bei dem Thema polyvalente Spieler und Spezialisten. Ja, also dadurch, dass das Hövedes und Boateng so polyvalent einsetzbar sind, haben wir Platz für Spezialisten auf Flügel, für unterschiedliche Stürmertypen, können uns drei verschiedene Stürmertypen leisten, können uns viele verschiedene Sechser leisten, verschiedene Flügelspieler leisten. Ich glaube, da sind wir in der Offensive schon extrem anpassungsfähig mit dem Kader.
Auf jeden Fall, total. Und deswegen halt, haben wir uns ja gerade schwer getan, weil man das Gefühl hat, dass jeder eine Funktion hat in dem System. Also es ist
ja, das stimmt. Also an der Diskussion kann man, glaube ich, schon ablesen, was die Antworten auf die Fragen sind. Nicht, weil wir sie gegeben haben unbedingt, sondern weil wir uns schwer taten, sie zu finden.
Richtig.
Ja. Ja. Dann kann ich nochmal auf jeden Fall den Hinweis geben auf das Finale der französischen Meisterschaft, wo die neureichen Pariser drohen, die Meisterschaft nicht zu gewinnen. Und zwar durch die Überraschungsmannschaft aus Montpellier, die vor der Saison, glaube ich, keiner auf der Rechnung hatte, die mit einem ziemlichen Durchschnittskader eigentlich. Letzte Saison sind sie Zehnter geworden, haben kaum nennenswerte Neuzugänge gehabt und führen jetzt einfach die Liga an. Und am Sonntagnachmittag findet da der vorletzte Spieltag statt, wo Montpellier gegen den amtierenden Meister Lille ran muss. Das wird sicherlich auch äußerst spannend. Wer noch nichts von Montpellier gesehen hat, dem kann ich das Spiel nur ans Herz legen. Und Lille, interessanterweise kann Lille in dem Extremfall, ja, die haben auch noch theoretische Chancen auf den Meistertitel. Also das wird das vielleicht spannendste Spiel am Wochenende neben der englischen Meisterschaftsentscheidung. Du noch was zu sagen?
Nö, ich bin soweit durch. Also.
Okay. Dann, ich glaube, dann verabschieden wir uns. Sagen nochmal Danke an alle Leser und besonders an den Kollegen, der uns beim Krönung Online Award in die Verlosung da reingeschmissen hat.
Das ist eine Vermutung hier.
Das war... Hä?
Das ist ja nur eine Vermutung, was wir hier intern anstellen. Achso, nee, irgendjemand hat uns nominiert, meinst du?
Ja.
Ja, genau. Ja, ja. Okay.
Also an denjenigen, der das war, der darf sich auch gerne melden, den erwähnen wir gerne lobend bei Facebook oder so. das war gut, das mögen wir. Mehr davon. Gut. Von meiner Seite war es auch. Tschüss.
Auf Wiedersehen.
Aus dem Auto. In die Welt.